dass wir uns gemeinsam Gedanken machen können über die Bedeutung der Bibel für unser persönliches, aber in Sonderheit für unser gemeinschaftliches Leben. Einige sind heute da, die gestern nicht da waren. Darum will ich in knappen Zügen etwas zu meiner Person sagen. Ich heiße Benedikt Peters, ich wohne in der Schweiz, in Arbon am Bodensee. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder zwischen 16 und 8 Jahren. Ich bin nicht Theologe, ich bin auch nicht Pastor. Ich bin von Haus aus und von Neigung her Philologe. Ich habe griechische und hebräische Sprache und Literatur studiert und ein wenig auch moderne Linguistik gemacht. Zurzeit bin ich beruflich als Bibellehrer tätig, aber nicht als Angestellter einer Kirchgemeinde. Ich bin also nicht Pastor, wie gesagt, sondern ich reise ziemlich viel und wo sich Gelegenheiten ergeben und wo ich offene Türen finde, freue ich mich, wenn ich das Wort Gottes, das was in der Bibel uns von Gott her gesagt ist, weitergeben kann. Nun, wir haben uns heute Abend das Thema vorgenommen, Gesellschaft ohne Bibel, die abendländische Kultur. Damit wir das auch verstehen können, was es bedeutet, dass die abendländische Kultur, das heißt Deutschland, das heißt die Schweiz, wo ich wohne, das heißt im großen ganzen Europa, auch Nordamerika, sich von der biblischen Botschaft immer mehr abwendet. Damit wir das verstehen, müssen wir uns zuerst fragen und uns darüber klar werden, was die Bibel bedeutet hat für das Werden Europas. Die Bedeutung der Bibel für Kultur und Geschichte Europas ist nicht zu leugnen. Ohne dieses Buch hier wäre Europa nie geworden, was es war, wäre auch heute nicht das, was es ist. Ob Europa heute gut ist oder nicht, das will ich jetzt nicht sagen. Nun, die Beziehungen sind vielschichtig. Und darum muss ich das vorweg sagen, ich bin nicht hier, um die Rolle und die Bedeutung der Kirche, sondern die Rolle und die Bedeutung des Evangeliums für Europa zu beleuchten. Ich kann natürlich nur Anstöße geben, viele Fragen werden durch das, was ich sage, bei einigen wahrscheinlich erst aufgeworfen werden. Das Problem ist vielschichtig, komplex beladen, so darf niemand von mir erwarten, dass ich alle Antworten habe. Das wäre auch Vermessenheit, würde ich meinen, ich hätte sie. Ich will zuerst versuchen zu zeigen, wie die Botschaft des Evangeliums von Anfang an eine anstößige Botschaft gewesen ist, als solche empfunden wurde, schon in den Tagen der Apostel, also im ersten Jahrhundert, und der gleiche oder die gleichen Gründe, welche heute den Menschen das Evangelium anstößig machen, waren schon damals die Gründe, die den Menschen die Botschaft der Apostel, der Jünger Jesu Christi, als eine ganz unmögliche Sache erscheinen ließ. Nun, dieses Evangelium setzte sich dennoch durch und ich will dann in knappen Zügen zeigen, was es bedeutete und was für Auswirkungen es hatte, dort, wo die Botschaft des Evangeliums Menschen in so großem Ausmaß ergriff, dass durch sie auch die Gesellschaft, in der sie lebten, beeinflusst wurde vom Evangelium. Ich werde also einiges sagen über die Reformation und die Folge der Reformation. Dann auch an einem Beispiel zu zeigen versuchen, wie eine Nation, eine mehr oder minder geschlossene Gesellschaft durch die Botschaft der Bibel innerhalb einer Generation sehr markant verändert wurde, nämlich England im 18. Jahrhundert. Und dann zum Schluss einige Gedanken zum Abendland heute. Jene Gesellschaft, jene Kultur, die wir bald so bezeichnen müssen, eine Gesellschaft ohne Bibel. Pfarrer Wilhelm Busch war Pfarrer in Essen. Er sagte einmal in einer Predigt, die Sternstunde Europas habe geschlagen, als der Apostel Paulus von Gott gewiesen wurde, sich von Asien kommend nach Europa zu wenden, nach Griechenland. Mit ihm kam in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts das Evangelium nach Europa. Innerhalb einer Generation war das Römische Reich durchsetzt von Gruppen von Menschen, die diese Botschaft angenommen hatten. Christliche Gemeinden waren entstanden, die gingen schon in die Tausende. Innerhalb der ersten Generation nach Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi. Dabei, das ist das Erstaunlichste, war diese Botschaft, die Botschaft der Apostel, in jeder Beziehung ein Ärgernis. Diese Botschaft widersprach dem natürlichen, sittlichen Urteil, dem natürlichen Denken und Interpretieren der Welt, in der die Menschen leben, diametral. Nicht erst heute, sondern schon in den Tagen der Apostel. Wir bekommen in Apostelgeschichte 17 einen schönen Eindruck davon, wie anstößig diese Botschaft war. Ich nenne nur einige Punkte, ohne sie weiter zu erläutern. Und solche, die heute Abend hier sitzen, mögen, die dem Christentum gegenüber ablehnend stehen, die stoßen sich genau an diesen Punkten. Erstens, der Glaube an einen jenseitigen Gott, der unabhängig von uns ist und auf den wir keinen Einfluss haben, sondern der alles lenkt. Zweitens, der Glaube an einen Schöpfer und an die Schöpfung, dass also die Welt erschaffen ist durch diesen jenseitigen Gott. Und sofort gehen dabei die Alarmlichter an, bei modernen Menschen, und das war auch in den Tagen der Apostel so, ach was, die Welt ist doch schon immer gewesen. Die Bibel, die Apostel verkündigten einen Schöpfer, der war, als nichts war, und der aus dem Nichts alles schuf. Die Apostel verkündigten die radikale, hoffnungslose Verderbtheit des Menschen. Sie hatten die Stirn zu sagen, weil Gott ihnen die Stirn hart gemacht hatte, gegen Opposition und Widerstand zu sagen, der Mensch ist von Geburt an böse. Nichts Gutes in ihm. Das sagten sie aber nicht von den anderen und zeigten mit dem Finger auf sie, sondern sie sagten, wie der Apostel Paulus, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes. Also die totale Verderbtheit des Menschen. Sie sagten, dass der Mensch nur eine Hoffnung hat, und das ist die, dass Gott ihn rettet. Und dass dabei Gott alles tun muss, dass der Mensch unfähig ist, sich zu verbessern und etwas beizusteuern zu seiner Verbesserung oder Errettung. Also Errettung allein durch die Gnade. Sie lehrten, dass die Botschaft, die sie verkündigten, die Botschaft der Propheten des Alten Testaments, die Botschaft Jesu Christi, die Botschaft, die sie von Gott empfangen hatten, das, was wir zusammenfassend das Evangelium nennen können, sie sagten, dass das die alleinige und ausschließliche Wahrheit sei über das Dilemma des Menschen und über den Weg der Errettung des Menschen. Die Ausschließlichkeit der Botschaft. Was ferner Anstoß erregte, war die Tatsache, dass sie verkündeten, weil sie das glaubten, dass in Jesus Christus Gott, der ewige, unumschränkte Gott, Mensch geworden sei. Menschwerdung Gottes in Christus, die leibliche Auferstehung, dass er starb, ja, das glauben alle, aber dass er auferstand, und zwar nicht nur in den Köpfen der Jünger, so gewissermaßen als ein Aufsteller in ihren Köpfen, verwendet man den Ausdruck in Deutschland. In der Schweiz sagt man, wenn einem etwas Freude macht und einem etwas wieder Mut gibt, dann sei das ein Aufsteller. Zum Beispiel ein gutes Frühstück kann man sagen, das ist ein totaler Aufsteller. Aber die Auferstehung des Herrn war nicht ein Aufsteller in den Köpfen der Jünger, dass sie sich einredeten, es wird alles wieder gut, wunderbar. Ja, unser Herr lebt, er lebt doch wieder, obwohl er tot ist, aber er lebt, ja, er lebt. Und sie haben sich das so lange eingeredet, bis sie es selber glaubten. Nein, die leibliche Auferstehung. Er auferstand, man konnte ihn anfassen. Er hat seinen Jüngern sogar gesagt, fasst mich an und seht, ob ein Geist einen Leib hat, Knochen hat, leiblich auferstanden. Ferner sprachen sie vom kommenden Gericht, dass Gott einen Tag bestimmt hat, an dem er alle und alles richten wird. Und sie redeten, und das erregt vielleicht den lautesten Widerspruch damals schon und heute noch, sie redeten davon, dass ein ewiger, ein gerechter, ein heiliger Gott den sündigen, den schuldigen Menschen mit ewiger Verdammnis strafen wird. Das war ihre Botschaft, das ist die Botschaft der Apostel, die Botschaft, die in ihrer Zeit innerhalb einer Generation das ganze römische Reich durchdrungen hat. Nun, die gleichen Punkte, die heute Widerspruch gegen das Evangelium erregen, erregten schon im ersten Jahrhundert genau den gleichen Widerspruch. Ich zitiere hier aus einem Buch, geschrieben von einem Engländer namens David Gooding. Er hat eine sehr lesenswertes Buch geschrieben über die Apostelgeschichte. Und dort beleuchtet er ein wenig den Hintergrund und stellt dann Folgendes fest zur Apostelgeschichte 17. Die Epikuräer, an die sich Paulus in Athen wandte, glaubten, dass die Welt aus Atomen aufgebaut sei und sie vertraten eine Theorie der Evolution. Sie glaubten an die Existenz von Göttern, aber sie glaubten, dass die Götter nie in das Weltgeschehen eingegriffen hätten, noch je eingreifen würden. Das ist hochmodern. Die meisten Menschen glauben heute auch an Evolution und auch an einen Gott, der irgendwo in einem fernen Winkel sitzt und überhaupt keinen Einfluss nimmt auf das Geschehen. Irgendein ferner Gott, dem es aber ja nicht einfallen soll, in mein Leben einzugreifen, in die Geschicke dieser Welt einzugreifen, die Welt lenken zu wollen, das sei ferne. Ein Gott mag wohl sein, ein lieber Vater im Himmel, den man sich so ausmalt. So dachten also auch die Griechen. Ihre wissenschaftliche Theorie lehrte sie, dass sowohl der menschliche Leib als auch die menschliche Seele sich aus Atomen zusammensetzt. Beim Tod zerstieben die Atome der Seele wie die des Körpers, die Seele zerfällt unmittelbar, der Körper später, nichts überlebt, außer den einzelnen Atomen. Sie lehnten daher aus wissenschaftlichen Gründen die Möglichkeit der Auferstehung ab. Paulus predigte ihnen natürlich trotzdem die Auferstehung Christi. Die meisten gewöhnlichen Griechen glaubten an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod. Das hatte sie Plato, wenn nicht schon Homer, gelehrt. Aber niemand von ihnen glaubte an die Auferstehung des Leibes. Ihr großer klassischer Dichter Aeschylus hatte gesagt, dass es so etwas ganz einfach nicht gibt. Als ihnen Paulus daher die leibliche Auferstehung Christi verkündigte, lachten sie ihn aus. In populärer Form waren die Vorstellungen der Seelenwanderung, des Fegefeuers und der Reinkarnation aus dem Hinduismus durch die Pythagoreer und Plato in die griechische Religion eingedrungen. Einfach so viel, damit uns klar ist, dass es einfach nicht stimmt, wenn Leute sagen, ja, wisst ihr, vor 2000 Jahren konnte man noch glauben an Wunder und glauben an Menschwerden Gottes, Jungfrauengeburt, leibliche Auferstehung, kommendes Gericht. Aber der moderne Mensch, wie will er sowas glauben? Solche Meinungen zeugen einfach von Unkenntnis der historischen Tatsachen. Die Botschaft der Apostel war von Anfang an eine anstößige Botschaft. Nun, sie setzte sich durch, weil es eben nicht eine menschliche Philosophie ist, nicht eine menschlich zusammengestellte und ausgedachte Heilslehre, sondern das Evangelium ist die Wahrheit Gottes und hat darum die Kraft der Wahrheit Gottes und bringt es tatsächlich fertig, Menschen, die voller Trotz und Widerspruch sind gegen das Evangelium, zu überwinden, so dass sie sich dieser Wahrheit beugen und sie im Glauben annehmen. Nun, die Botschaft, die in solcher Weise dem natürlichen Empfinden anstößig ist, kann sich auf die Dauer nicht halten. Und so kam es zwar zunächst zu einem scheinbaren, totalen Sieg des Evangeliums im Römischen Reich. Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum zur erlaubten Religion, zur Religio licita und nachher sogar zur Staatsreligion. Aber damit war eigentlich bereits der Keim zur im Mittelalter sich fortsetzenden Degenerierung der christlichen Botschaft oder der christlichen Lebensweise gelegt. Und in der Tat degenerierte die Christenheit derartig, dass im Mittelalter die Korruptheit der kirchlichen Führer handgreiflich war. Man brauchte das gar nicht zu beweisen. Sie war in aller Munde und die Christenheit versank in tiefen Aberglauben. Nun, was war es, was meine ich mit diesem Keim der Degenerierung? Das Christentum wurde zur Staatsreligion und wurde damit zur Religion der Mächtigen und wurde damit ein in dieser Welt mächtiger politischer Faktor. Und dazu hat Gott das Evangelium nicht gesandt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, Menschen zu Gott zu führen, Menschen zu retten, Menschen neu zu machen. Und solche, die neu geworden sind, die werden natürlich als Folge davon in dieser Welt, in der sie leben, ein Licht sein. Werden durch ihren Glauben und durch ihr Leben zum Segen für ihre Umwelt werden. Aber das nur so lange, als sie von dem Gott, der im Evangelium verkündigt wird, abhängig bleiben. Und das heißt allermeistens, dass man in den Augen der Mächtigen, in den Augen der in dieser Welt Maßgeblichen, nicht viel zählt. Nun, die Botschaft des Evangeliums versank immer mehr in Vergessenheit. Da und dort waren Einzelne da, die auf die biblische Botschaft zurückgriffen. Wir erfahren von Waldensern, die die Bibel lasen. Wir erfahren von einem John Wycliffe in England, der die Bibel las und übersetzte. Wir erfahren von einem Johannes Huss, der die Botschaft der Bibel direkt aus der Bibel entnahm und die Kraft des Evangeliums an sich erfuhr und weitergeben konnte. Allerdings wurden solche immer bekämpft von der herrschenden Kirche, unterdrückt, verfolgt, verbrannt. Der Gott aber, der dafür gesorgt hatte, dass das Evangelium nach Europa gekommen war, sorgte auch dafür, dass das Evangelium im 16. Jahrhundert noch einmal sich mit großer Kraft über den größten Teil Europas ausbreitete. Ich meine die Reformation. Die Reformatoren, die verkündigten wieder mit Überzeugung, weil sie selbst von Gott überzeugt worden waren, mit Überzeugung die Botschaft, die Apostel gelehrt hatten. Von der Unumschränktheit Gottes, dass er der Ewige ist, der Schöpfer ist, dass er der Retter ist, dass er der Richter ist. Sie lehrten gleichzeitig, was die Bibel lehrt, die totale Verderbtheit des Menschen, dass der Mensch so verderbt hat, ist, dass er ein Knecht der Sünde ist, unfähig zum Guten, den Drang in sich hat und diesem Drang nicht widerstehen kann, Böses zu tun. Und unter Bösem versteht die Bibel nicht erst, wenn der Ehemann seine Frau an den Haaren durch die Wohnung schleift. Oder wenn die Ehefrau ihrem Mann Gift in den Kaffee tut. Sondern Böses versteht die Bibel darunter, dass der Mensch Herr seiner selbst sein will. Und sein ganzes Leben auf sich auslegt. Alles für sich tut. Und darum kann auch äußerlich, vordergründig, sehr Freundliches und Nettes nach Gottes Urteil böse sein, wenn man nämlich nur freundlich und nett ist und sich daraus einen Vorteil zur Gattung, zu seinem Nutzen, für sich leben. Das ist die Sündhaftigkeit des Menschen, aus der er nicht herauskommt. So stellt die Bibel den Menschen dar, und das haben die Reformatoren in äußerster Klarheit dargestellt. Man lese einmal Luther, was er schreibt über den gefallenen Menschen in einer seiner berühmtesten Schriften vom unfreien Willen. Dort zeigt er sehr schön, wie die Bibel den Menschen darstellt, als ein Gefangener seines Ich, der alles nur für sich macht, zu seinem Nutzen, zu seinem Vorteil, zu seiner Ehre, ein kleiner König in seinem Reich. Die Verderbtheit des Menschen also. Und aus diesen Wahrheiten zogen sie den einzig richtigen Schluss: Wenn Gott wirklich Gott ist und der Mensch so gefallen ist, dann gibt es nur eines, das dem Menschen helfen kann und ihn retten kann. Keine Rituale, keine Religion, keine Philosophie, keine guten Leistungen, keine Beichten, keine Ablässe, nichts. Sondern nur eines kann dann den Menschen retten: Gottes Gnade, Gottes Handeln. Und darum lehrten die Reformatoren allein die Schrift, denn hier redet Gott. Er ist der Unumschränkte, auf ihn, auf seinen Willen kommt es an, nicht was wir denken. Allein durch die Gnade, sola gratia, der Mensch ist unfähig zum Guten, muss alles Gott seinem Heilshandeln überlassen. Er kann sich nichts bei Gott verdienen. Und drittens, sola fide, allein durch Glauben. Einzig durch Vertrauen auf diesen Gott. Nun, diese Botschaft hat eine ungeheure Durchschlagskraft, und sie hat also Deutschland, die Niederlande, ganz Nordeuropa und fast die ganze englischsprachige Welt innerhalb weniger Jahrzehnte völlig verändert. Diese Wahrheiten veränderten die Menschen, und dadurch, das war eine Folge, eine Auswirkung des Evangeliums auf die Gesellschaften, in denen sie lebten. Ich will jetzt einige Punkte einfach aufzeigen, die man beobachten konnte, kann, die Historiker beobachtet haben, wie die Länder der Reformation, durch die Reformation verändert wurden. Der deutsche Soziologe und Wirtschaftshistoriker Max Weber lebte von 1864 bis 1920. Von ihm stammt die klassische wissenschaftliche Untersuchung zum Zusammenhang zwischen dem reformatorischen Glauben, der reformatorischen Glaubenslehre und dem wirtschaftlichen Aufschwung, der in allen Ländern der Reformation einsetzte. Und man muss das richtig verstehen, dass man ja nicht denkt, das Evangelium sei dazu da, uns reich zu machen. Überhaupt nicht. Das Evangelium will etwas ganz anderes. Aber es ist eine sekundäre Folge des Evangeliums, die man überall beobachten kann. Und dieser Max Weber schreibt in seiner Schrift, diese Schrift trägt den Titel »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«. Er schreibt unter anderem Folgendes: Es hat wohl nie eine intensivere Form religiöser Schätzung des sittlichen Handelns gegeben, als die, welche der Calvinismus in seinen Anhängern erzeugte. Und das ist wirklich sprichwörtlich, der sittliche Ernst, die sittliche rigorose Strenge jener Gemeinschaften, welche die Lehren Calvins, das sind nichts anderes als die biblischen Lehren über die Gnade und die Errettung durch die Gnade, annahmen. Der französische Staatsdenker Montesquieu, und Montesquieu war als Franzose wohl formal irgendwie Katholik, aber ganz sicher kein überzeugter Christ, eher ein Freidenker, er schreibt von den Engländern Folgendes. Von den protestantischen Engländern, sie hätten es in drei wichtigen Dingen von allen Völkern der Erde am weitesten gebracht, in der Frömmigkeit, und da meint er das puritanische England, in der Frömmigkeit, im Handeln und in der Freiheit. Hey, wer hätte das gedacht? Meistens denkt man doch, dass dort, wo das Evangelium Menschen erfassend ergreift, dass sie dann irgendwie zu Knechten werden. In der Tat hat das Evangelium auch als Folge, nicht als zentrales Anliegen, aber als Folge gezeitigt eben diese Frucht, dass in den Ländern der Reformation die bürgerlichen Freiheiten, sozialer Ausgleich, Bildung, Anheben des Bildungsniveaus, Emanzipation der Frau und wirtschaftliche Wohlfahrt einsetzt. Das ist einfach eine Beobachtung, welche Historiker machten, und das sah auch ein Montesquieu. Das ist einfach der sittliche Einfluss. Das sind sekundäre Auswirkungen des Evangeliums, aber nicht, ich betone es, das ist nicht das zentrale Anliegen des Evangeliums. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung eines jeden, der glaubt. Führt den Menschen die Seele zu Gott. Das in erster Linie. Das Evangelium fördert, dort wo es das Denken der Menschen und das Urteilen der Menschen zu prägen beginnt, fördert auch die politischen Freiheiten. Aber ich sage damit nicht, die Demokratie sei eine biblische Forderung. Ist es nämlich nicht. Ihr könnt die Bibel lesen, ihr findet hier keine gesellschaftstheoretischen Entwürfe, welche die Demokratie fordern würde. Aber das Evangelium schafft Voraussetzungen, die der Demokratie förderlich sind. Das stellt ein anderer Franzose fest, einer der meisten beachteten, obwohl ein bisschen in Vergessenheit geratenen Schriftsteller und Gesellschaftskritiker, Alexis de Tocqueville hieß er, ein Franzose. Er bereiste wenige Jahrzehnte nach der Gründung der Vereinigten Staaten diese mit einem Schlag in aller Munde sich befindliche Demokratie. Man hat sowas ja noch nie gesehen, was da in Amerika plötzlich geschaffen worden war, ein Staat von einer Freiheitlichkeit, von der man im absolutistischen Frankreich nie hätte zu träumen wagen und von dem man auch in einem nachrevolutionären Frankreich, Tocqueville war nach der französischen Revolution in Amerika, keinen Schimmer hatte. Die französische Revolution hat so große Freiheiten auch nicht gebracht. Brachte aber ungeheuer viel Blut und Terror. Also dieser Alexis de Tocqueville war in Amerika. Und es ist ja bekannt, dass Nordamerika überhaupt die nordamerikanischen Kolonien ja nur entstanden oder ihre Entstehung, ihre Existenz verdankten besonders glaubenssträngen Protestanten, englischen Puritanern, die aus der Enge Englands, in der sie sich für einige Jahrzehnte befanden, ausbrachen und in Amerika diese Kolonien gründeten. Die neuenglischen Kolonien waren alle puritanisch geprägt, von Puritanern gegründet. Dazu kam, also im 17. Jahrhundert, dazu kam im 18. Jahrhundert eine religiöse Erweckung, die man The Great Awakening nennt, das große Erwachen, welche noch einmal die entschieden protestantische Ethik und protestantischen Glauben zur formenden sittlichen Kraft des Gemeinwesens machte. Und dieser Tocqueville bereist dann Amerika, das jetzt unabhängig gewordene Amerika, und ist erstaunt über die Freiheitlichkeit dieser Gesellschaft, über die Demokratie, und er schreibt in diesem Buch Demokratie in Amerika, 1831 erschienen: Ich habe kein Land gesehen, in welchem das Christentum dem Verstand eindeutigere, einfachere und allgemeiner vertretene Ansichten präsentiert. Indem es alle demokratischen Tendenzen respektierte, welche nicht absolut gegen das Christentum gerichtet waren, wurde es zu einem Verbündeten des Geistes individueller Unabhängigkeit. Also, er merkt, dass das Christentum im Denken der Amerikaner so verankert ist, wie er das bisher noch nie irgendwo gesehen hat. Und er merkt auch, dass das dem Aufkommen dieser demokratischen Verfassung förderlich war. Es sagt nun wirklich niemand, Demokratie sei eine biblische Einrichtung, aber man kann sagen, das kann man sagen, dort wo biblische Sittlichkeit eine Mehrheit der Menschen dominiert, dort ist Demokratie erst richtig möglich. Und ich nenne noch ein Beispiel, und zwar das zweite Musterland der Demokratie. Als zweites Musterland der Demokratie gilt ja die Schweiz mit der, wie Sie sagen, ob es stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, ich bin Ausländer, darum darf ich mich ein bisschen distanziert zu diesem Land zeigen, wo ich gern in der Schweiz wohne und lebe. Ja, Sie nennen es die direkteste Demokratie, die es gibt, die einzige wirklich direkte Demokratie und so weiter und so fort. Geht zurück auf die Bundesverfassung von 1848. Die Schweiz ist natürlich, das weiß jeder, der die Kirchengeschichte kennt, eines der Länder der Reformation par excellence. Zwei Zentren der Reformation waren in der Schweiz, Zürich und Genf. Und diese beiden Zentren, namentlich Genf, haben auf die ganze Welt ausgestrahlt. Nun, bei der Gründung der modernen Eidgenossenschaft und nachher, also nach 1848, das kann man in Schweizer Geschichtsbüchern nachlesen, fühlten sich die Schweizer Katholiken als eine ins Abseits gedrängte Minderheit. Und sie waren auch völlig im Abseits. Und man muss auch sagen, dass nur dieses eindeutig protestantische Denken, das die Schweiz dominierte, die Schweiz zur demokratischen Schweiz machte. Wäre die Schweiz katholisch oder mehrheitlich katholisch gewesen, hätte katholisches Denken und sittliches Urteilen dominiert, wäre die Schweiz nie zur modernen Schweiz geworden. Also so viel zum Zusammenhang zwischen Evangelium und politischer Mündigkeit. Freiheitlichkeit. Dann das Evangelium und wirtschaftlicher Wohlstand. Ich zitiere jetzt noch einmal den erwähnten Max Weber aus seiner grundlegenden Studie zum Zusammenhang zwischen reformatorischer Ethik und wirtschaftlichem Aufschwung. Das erste, das dürfte allgemein bekannt sein, also ich kann mich daran erinnern von der Gymnasialzeit her, hatte damals allerdings eine ziemliche Wut auf den Luther. Ich dachte, ja, dem verdanken wir das, dass wir immer so fleißig sein müssen. Also Weber sagt Folgendes: Nun ist unverkennbar, dass schon in dem deutschen Wort Beruf ebenso wie in vielleicht noch deutlicherer Weise in dem englischen Calling eine religiöse Vorstellung, die einer von Gott gestellten Aufgabe mitklingt. Also im Deutschen sagt man ja für Beruf, Beruf, weil man weiß, man ist dazu berufen. Und so dachten auch die Reformatoren und lehrten es, Gott hat dich dazu gerufen zu arbeiten, das ist eine Berufung. Arbeit ist Gott gewollt, Arbeit ist ehrenwert und darum sollst du deine Arbeit so tun, als ob es Gottesdienst wäre. Mit Fleiß, mit Pünktlichkeit, mit Zuverlässigkeit, mit Pflichtbewusstsein. Nun, ich war dem Luther furchtbar gram, ich fand das nämlich entsetzlich. Jetzt bin ich ihm eher dankbar dafür, dass er das so klar sah und lehrte. Und verfolgen wir nun, ich zitiere jetzt wieder Max Weber, und verfolgen wir nun das Wort geschichtlich durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt sich zunächst, dass die lateinisch-katholischen Völker für das, was wir Beruf nennen, einen Ausdruck ähnlicher Färbung ebenso wenig kennen wie das klassische Altertum, während dieses Wort bei allen protestantischen Völkern existiert. Ein kleines Detail, aber ein sehr sprechendes Detail, das uns zeigt, dass das Evangelium den Menschen jetzt einmal ganz einfach gesagt fleißig macht. Nun, ich weiß, wie das bei mir war. Bevor ich Christ wurde, fand ich es als löblich, faul zu sein. Und ich wollte, das war mein Stolz und mein Ehrgeiz, ich wollte als der Faulste und Schlaffste in meinem ganzen Freundeskreis gelten. Das war mein Ehrgeiz. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und das hat sich schlagartig geändert. Ich habe von Anfang an Gewohnheiten mir angenommen nach der Bekehrung, die ich heute noch habe. Zum Beispiel, ich halte es am Morgen im Bett nicht lange aus. Ich bin wach und ich stehe auf. Ich fühle mich zutiefst unglücklich und unwohl im Bett liegen. Ich freue mich darauf aufzustehen, Zeit zu haben zuerst für das Wort Gottes, für die Bibel, für das Gebet und nachher zu arbeiten. Hätte ich nie für möglich gehalten. Arbeit als Gott gewollte Aufgabe, Pflichterfüllung als christlicher Dienst am höchsten und am nächsten, Arbeit als der bessere Gottesdienst als fromme Kurzweil, bettelnder und schmarotzender Mönche, das alles kennen wir von Luther. Er wusste sich sehr derb und farbig auszudrücken, er nannte die Dominikaner, also die Bettelmönche, er gehörte ja zu dem Orden, zuerst nannte er die rechten Filzläuse in der Schöpfung Gottes und so weiter. Und er stellte dem gegenüber die Arbeit und berief sich dabei auf die Apostel, die selber arbeiteten. Wir haben gestern einige Verse daraus zitiert. Paulus sagt, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um niemandem beschwerlich zu fallen. Und die Apostel lehrten, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und sie lehrten zu arbeiten, um niemandes zu bedürfen, sondern zu arbeiten, damit sie anderen mitzuteilen haben. Also dieses Arbeitsethos, das die Reformation wieder hervorholte, hatten die Apostel schon gelehrt. Es war allerdings jahrhundertelang durch eine degenerierte Christenheit in Vergessenheit geraten, wo man dachte, möglichst beschaulich leben ist möglich fromm leben. Meditieren und Augen verdrehen, das galt als das Nonplusultra des Christen. Aber so sieht es das Evangelium nicht. Ich zitiere noch einmal Max Weber, aber die Arbeit ist darüber hinaus und vor allem von Gott vorgeschriebener Zweck des Lebens. Selbst Zinzendorf sagt gelegentlich, man arbeitet nicht allein, dass man lebe, sondern man lebt um der Arbeit willen. Und wenn man nichts mehr zu arbeiten hat, so leidet man oder entschläft. Der paulinische Satz, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, gilt bedingungslos und für jedermann. Die Arbeitsunlust ist Symptom fehlenden Gnadenstandes. Also soweit zu diesem Punkt. Dann Evangelium und soziales Engagement. Eine der größten geistlichen Bewegungen seit der Reformation, einige sagen sogar, es sei die größte Erweckung seit den Tagen der Apostel gewesen, wie wollen wir das beurteilen, aber es war eindeutig eine gewaltige Bewegung, die durch das Evangelium ausgelöst wurde und nahezu die ganze englischsprachige Welt erfasste, die sogenannte methodistische Erweckung des 18. Jahrhunderts. Die Erweckung, die getragen wurde von Männern wie George Whitefield, er allen voran, und auch John Wesley. Es waren beides ordinierte Pfarrer der Church of England, der anglikanischen Kirche. Die beiden Träger dieser ungeheuren religiösen und sozialen Bewegung waren George Whitefield und John Wesley. Der Bahnbrecher und vielleicht wichtigere der beiden, George Whitefield, er predigte das Evangelium, so wie es die Reformatoren getan hatten, dessen war er sich auch bewusst. Und ich zitiere hier einmal diesen George Whitefield aus einem Brief, den er an seinen Weggefährten und Mitarbeiter John Wesley einmal schrieb. Die Lehre unserer Erwählung und freien Rechtfertigung in Christus Jesus wird mir täglich eindringlicher aufs Herz gelegt. Sie füllt meine Seele mit heiligem Feuer und gewährt mir große Freimütigkeit und Gewissheit in Gott, meinem Retter. Ich hoffe, dass wir Feuer fangen voneinander und dass wir in heiligem Eifer darin wetteifern, wer unter uns den Menschen am tiefsten erniedrigt und den Herrn am höchsten erhöht. Nichts als die Lehren der Reformation vermögen das zu bewirken. Ich weiß, dass Christus alles in allem ist. Der Mensch ist nichts. Der Mensch hat den freien Willen, in die Hölle zu fahren, nicht aber in den Himmel zu kommen. Solange Gott nicht in ihm wirkt, dass er das wolle und wirke, was Gott gefällt. Oh, wie herrlich ist die Lehre der Erwählung und des endgültigen Ausharrens der Heiligen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch, solange er diese wichtigen Wahrheiten nicht glaubt und spürt, er nicht von sich selbst frei werden kann. Wenn er aber von diesen Wahrheiten überzeugt und von deren Anwendung auf sein Herz überführt worden ist, dann wandelt er wahrhaft im Glauben. Liebe, nicht Furcht, drängt ihn zum Gehorsam. Hier begegnen wir einem Paradox. Und das ist in der Tat das christliche Paradox. Es ist einige Male angeklungen, ich sage es jetzt noch einmal. Die Reformatoren waren mit den Aposteln davon überzeugt, dass der Mensch völlig unfähig ist zum Guten. Und dass seine Errettung völlig an Gottes Werk, an Gottes Wirken, an Gottes Gnade, an Gottes Erbarmen liegt. Sollte eine solche Ansicht denn nicht zur völligen Passivität verleiten? Gestern Abend hörten wir ja einiges davon, ne? Dass ja die islamische Lehre vom Kismet wahrlich eine dämonische Fessel ist, welche Millionen von Menschen in dieser dumpfen Resignation dahin vegetieren lässt. Nun, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Wir sehen an einem Paulus das Gleiche, was uns das Leben der Reformatoren und aller großer Verkündiger ihrer Botschaft auszeichnet. Die restlose Überzeugung, dass alles an Gottes Gnade liegt. Und dass in uns keine Qualitäten sind, die uns vor Gott empfehlen, das bindet uns so völlig an Gott. Und das lässt uns von ihm, von seinem Willen, so überführt und getrieben werden, dass wir nachher es als die höchste, das höchste Vorrecht, die höchste Freude ansehen, unser Leben zu verzehren im Dienst zur Ehre Gottes und zum Wohl der Mitmenschen. Arbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir war. Das Bewusstsein der Gnade machte Paulus zu einem unermüdlichen Arbeiter. Von Luther, auch von Calvin, bezeugen Freunde wie Feinde, dass sie angesichts ihrer unfassbaren Arbeitsleistung einfach sprachlos dastehen. Das ist wirklich ein scheinbares Paradox. Alles liegt an Gottes Gnade. Ich bin unfähig zum Guten. Wenn ich das begriffen habe und mich darum diesem Gott hingebe, dann wird seine Liebe und auch seine Kraft mich drängen, für ihn zu arbeiten, aus Dankbarkeit, aus Freude an ihm und dann auch aus Liebe zu den Mitmenschen. Zum Beispiel George Whitefield, er hielt in den 25 Jahren seines öffentlichen Dienens, er ist als 50-Jähriger gestorben, hielt er nach vorsichtiger Schätzung mindestens 40.000 Predigten. 40.000 Predigten. Über 1.000 Predigten in einem Jahr, 3, 4, 5 pro Tag. Der ist kreuz und quer durch England gereist, war über 10-mal in Schottland. Er war 7-mal in Nordamerika, hat den Ozean 13-mal überquert, und das war damals nicht wie heute eine Ozeanüberquerung, hat sein Leben verzehrt für andere, weil er davon so überzeugt war, dass Gottes Gnade uns rettet und dass alles an seinem Erbarmen liegt und nicht an unseren Qualitäten. So lehrt das Evangelium der Gnade Gottes uns für den nächsten Leben. Und eine solche Gesinnung, die pflanzt sich natürlich fort. Und wo Menschen da sind, die so denken, und je mehr solche da sind, die so denken, umso mehr wird solches Denken und Sinnen dann auch eine Gesellschaft prägen. Und wenn nur äußerlich die Wahrheiten des Evangeliums gelehrt werden, auch wenn sie nicht von Herzen wirklich verstanden werden, hat das Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen. Und jetzt möchte ich als Beispiel einmal zeigen, wie die Botschaft eben dieser Männer, Whitfield und Wesley, innerhalb einer Generation ihr Land verändert hat. England vor und nach Whitfield und Wesley. England war gegen Ende des 17. und im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts in eine totale sittliche Gleichgültigkeit, ja man muss sagen Gottlosigkeit, versunken. Und das hing damit zusammen, dass plötzlich der König sich gegen die Männer der Reformation und ihre Nachfahren, die Puritaner, wandten und sie versuchten ganz einfach die ganze Kirche zu vereinheitlichen, gleichzuschalten, der Krone zu unterstellen. Und jeder, der das nicht tat, wurde aus seinem Predigtdienst entlassen. 1662 wurden nahezu 2000 Verkündiger des Evangeliums, Prediger in anglikanischen Kirchen, von heute auf morgen auf die Straße gestellt. Man hat also die Bibelgläubigen aus der Church of England vertrieben. Männer, die den Glauben der Reformatoren persönlich kannten und darum diesen Glauben auch lehrten. Entsprechend versank und degenerierte die Kirche Englands innerhalb weniger Jahrzehnte, sodass sie Anfang des 18. Jahrhunderts folgendes Bild bot. Ein Zeitgenosse, ein gewisser Alfred Plummer, schreibt davon: Das Kollektiv der Pastorenschaft besteht aus Männern, deren Leben und Beschäftigung in sonderbarster Beziehung zu ihrem Beruf stehen. Höflinge, Politiker, Anwälte, Händler, Wucherer, Tändler, Musiker, Werkzeuge der Mächtigen und sogar Gefährten von Schurken und Gottlosen. Das Kirchenvolk ist entsprechend das Unwissendste, das ich in irgendeinem protestantischen, wenn nicht überhaupt christlichen Volk auf der Erde befindet. Ein harmloser Deismus hatte den Glauben an den Gott der Bibel verdrängt. Also der Deismus sagt, ja, es gibt schon einen Gott, der die Evolution als Werkzeug verwendet haben mag und so die Welt in Gang gesetzt hat und als erster Verursacher verursacht hat. Aber dieser Gott, der hat sich in einen Winkel zurückgezogen und lässt uns schön brav in Ruhe. Das ist der Deismus. Und ein solcher Glaube hat natürlich keinerlei Kraft auf das Gewissen des Menschen. Das ist klar. Und dieser gleiche Alfred Plummer beschreibt eine sehr sprechende Szene, die zeigt, wie viel das Christentum in England in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts galt. Sie, die Queen Caroline, war lange bei schlechter Gesundheit gewesen und im November 1737 lag sie im Sterben. Nun erleben wir folgende sehr schmerzliche, aber charakteristische Szene. Das Volk wundert sich, dass niemand mit der Königin Gebete gelesen hat. Um diesem Munkeln ein Ende zu setzen, schlug der Prime Minister Robert Walpole der Prinzessin Emilie vor, den Erzbischof Potter ans Sterbelager zu bestellen. Die Prinzessin zögerte, worauf Walpole weiterfuhr, wiewohl etwa ein Dutzend Personen zugegen waren: Gnädige Frau, wir spielen am besten diese Farce. Der Erzbischof wird seinen Part gut machen. Sie können ihm auftragen, sich so kurz zu fassen wie irgend möglich. Es wird der Königin weder schaden noch nützen, aber es wird alle guten und weisen Narren zufriedenstellen, die uns Atheisten nennen werden, wenn wir uns nicht als so große Narren gebärden, wie sie es sind. Also so urteilten und dachten die Mächtigen. Das Christentum wurde behandelt, als sei es reine Fiktion, das zu nichts dienen könne, als der öffentlichen Belustigung und Verhöhnung preisgegeben zu werden. Das sind so ziemlich die Zustände, die wir auch heute bei uns vorfinden. England wurde innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer total versoffenen Nation. Die Nation war total dem Gin verfallen. Um 1700 war jedes sechste Haus in London ein Schnapsladen. Ein Londoner Beamter fragte sich damals, was soll aus dem Kind werden, das im Gin-Suff gezeugt wurde und im Mutterschoß und an der Mutterbrust einer dem Gin verfallenen herangewachsen ist. Ein gewisser Bischof Benson klagte zur gleichen Zeit, diese verfluchten Schnäpse werden, wenn man weiterhin so viel trinkt, dieses Volk vernichten. Gin hat das englische Volk so werden lassen, wie es zuvor nie gewesen ist, grausam und unmenschlich. Und der berühmte und im 18. Jahrhundert gefeierte britische Dramatiker Henry Fielding urteilte, sollte das Trinken dieses Giftes in den nächsten 20 Jahren im gleichen Ausmaß weitergehen, dann werden nur noch wenige Normale zurückbleiben, um das Gift noch zu trinken. Tierquälereien begannen wieder überhand zu nehmen, nachdem die Puritaner solches oder ein Verbot durchgesetzt hatten gegen tierquälerische Spiele. Eine herzlose Aristokratie lebte im übermäßigen Prunk, große Teile der Bevölkerung verelendete, wachsende Kriminalität, überfüllte Gefängnisse, Obszönitäten auf offener Bühne, erinnert uns auch an heute. Die Bühne nannte John Wesley the sink of corruption, dieser Abfluss oder diese Sickergrube der Verderbtheit und Sklavenhandel. In diesen Jahren wurde England zur ersten Sklavenhändler oder führenden Sklavenhändlernation der Welt, wenn wir noch darauf zurückkommen. Und dann begann Gott im Gewissen dieser Nation zu reden durch George Whitefield und John Wesley. Die Tätigkeit Whitefields, diesseits und jenseits des Ozeans, zeitigte außergewöhnliche Ergebnisse. Er war in Nordamerika befreundet mit Benjamin Franklin, einem der markantesten Amerikaner jener Zeit, Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Dieser Benjamin Franklin kannte Whitefield sehr gut, hat leider nie seinen Ruf zur Bekehrung ernst genommen, wie er selber sagte. Und dieser Benjamin Franklin beschreibt die Veränderung seiner Heimatstadt Philadelphia, nachdem Whitefield dort gewirkt hatte. Im Jahre 1739 kam Mr. Whitefield zu uns. Die Menschenmengen aus allen nur erdenklichen Benennungen, die seine Predigten hörten, waren enorm. Für mich war es ein Gegenstand interessanter Spekulation, den außerordentlichen Einfluss seiner Redekunst auf die Zuhörer zu beobachten. Es war wunderbar, die alsbaldige Veränderungen im Benehmen unserer Mitbürger zu sehen. Nachdem sie gegenüber diesen Dingen zuvor gedankenlos oder gleichgültig gewesen waren, schien es, als ob die ganze Welt religiös werden wollte. Dergestalt, dass man abends nicht mehr durch die Stadt spazieren konnte, ohne in jeder Straße, in mehreren Familien, den Gesang von Psalmen zu hören. Und solches waren überall die Auswirkungen, wo Whitefield und Wesley und ihre Mitarbeiter das Evangelium verkündigten. Unzählige Menschen wurden wiedergeboren durch die Kraft des Evangeliums. Und das hatte auch Folgen auf das gesellschaftliche Leben. Das ist von vielen britischen Historikern dargestellt worden. In der britischen Geschichtsschreibung ist das ein Gemeinplatz. Man spricht von England before and after Wesley. Die Nation wurde befreit von der Trunksucht. Das erinnert mich als Nordländer an das, was die Erweckung in Schweden ausrichtete im 19. Jahrhundert. Die ganze schwedische Bauernschaft war total in Schnaps verfallen. Und dann ging diese Erweckung durch Schweden und Schweden wurde von dieser furchtbaren Geißel befreit. Das ist auch der Grund, warum die Schweden bis heute ein sehr gespanntes Verhältnis zum Alkohol haben. Man kann nicht einfach in jedem Laden sich eine Flasche Wein oder Schnaps holen. Die Abgabe wird staatlich kontrolliert. Und wenn man auf Parkbänken Besoffene sieht, dann heißt das nicht, dass es in Schweden so viele Säufer gibt, sondern die können nirgends hin, sich zu besaufen, in die Kneipe wie hier. Darum sitzen die auf Parkbänken und darum sieht man sie, aber der Alkoholkonsum ist in den nordischen Staaten ein Bruchteil dessen, was er in Mittel- und Südeuropa ist, der Pro-Kopf-Alkoholkonsum. Also Befreiung von der Trunksucht, das ist wiederholt geschehen durch die Kraft des Evangeliums. Dann Gründung von Schulen für breite, ungebildete Schichten. Whitefield selbst gründete dort, wo er angefangen hatte, zum ersten Mal angefangen hatte, ausgestoßenen Schichten der Gesellschaft das Evangelium zu verkündigen. Nachdem er das Evangelium gepredigt hatte, sorgte er dafür, dass er Bildung bekommen, gründete dort eine Schule. Das Beispiel wurde nachgeahmt. Griffith Jones, ein Mitarbeiter Whitefields, bildete in seiner walisischen Heimat, also in Wales, Schullehrer aus und gründete Wanderschulen für Kinder und Erwachsene. In den Jahren 1731 bis 1761 entstanden so fast 4000 Schulen. Und 158.000 Schüler wurden ausgebildet. Alles nur Folgen der Verkündigung und der Annahme der Botschaft des Evangeliums. Eröffnung von Waisenhäusern. Whitfield gründet ein Haus für elternlose Kinder bereits bei seinem zweiten Aufenthalt in Amerika, in der Kolonie Georgia. Man denkt dabei an Hermann August Franke, da haben wir ein Bild sogar von ihm, ja, dort an dieser Schautafel. Wie er das erste Waisenhaus Europas gründete, 50 Jahre früher bereits in Deutschland. Wie auch er eine Schule für jedermann einrichtete. Dann Abschaffung der Sklaverei. Das war eine weitere Folge dieser geistlichen Erweckung in England. Beide, Whitfield und Wesley, wandten sich öffentlich gegen die Praxis der Sklaverei. Einer, der durch diese geistliche Bewegung erfasst wurde und zum Glauben kam, Christ wurde, war William Wilberforce. Und er schrieb 1787 in sein Tagebuch, er war persönlich mit John Wesley befreundet, stand mit ihm später auch im Briefverkehr. Er schrieb 1787 in sein Tagebuch, der allmächtige Gott hat mir zwei Ziele gesetzt, die Abschaffung der Sklaverei und die Besserung der Sitten in England. 20 Jahre des Kampfes waren nötig, um das Parlament zur Abschaffung des Handels zu überreden. England vor Wesley war die größte Sklavenhalternation. England nach Wesley war führend im Kampf um die weltweite Abschaffung der Sklaverei. Also das sind jetzt einfach einige Beispiele gewesen für das, was die Bibel, die Botschaft der Bibel auf eine Gesellschaft bewirken kann. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, die Verdüsterung Europas. Damit meine ich unsere Zeit. Gleichzeitig mit der Reformation wurde die Saat auch gelegt zur heutigen Verfinsterung. Gleichzeitig mit der Reformation kam es zu einer anderen geistigen, intellektuellen, kulturellen Bewegung, Renaissance, Aufklärung, Rationalismus. Renaissance, Wiedergeburt, ja, wessen denn? Man sagt oft, ja, ja, die Wiedergeburt der antiken Künste. So verstanden es die Leute der Renaissance überhaupt nicht. Pico della Mirandola, einer der bekanntesten Denker und Arbeiter, der in der Renaissance, ein Italiener, er sah das sehr klar. Er sagte, die Renaissance ist nichts anderes als die Wiedergeburt des Menschen zur Mitte der von ihm gestalteten Welt. Das verstanden die unter Renaissance. Der Mensch, der sich bewusst als die Mitte seiner Welt erklärt. Und daraus ergibt sich auch der Rationalismus, der den menschlichen Geist über das Wort Gottes als Quelle letzter und höchster Erkenntnis stellt. Der menschliche Geist also ist in der Lage, sich und die Welt, Gott und die Welt zu erklären. Materialismus, im Anfang steht nicht Gott, nicht das Wort Gottes, sondern die Materie, alles ist aus Materie geworden. Wir halten das für eine moderne Philosophie, sie ist uralt. Die alten Ägypter glaubten schon, im Anfang war die Ursuppe. Sie sagten dem das Urmeer. Kommt das Gleiche heraus. Und im Urmeer nun schwamm das Urei. Und aus diesem Ei ist nachher alles Leben entstanden. Ist hochmodern. Genau so reden heute die Menschen, die sich von der biblischen Botschaft abgewandt haben. Und so begann man laut zu denken in der Zeit der Aufklärung. Die aber in Tat und Wahrheit der Beginn der heutigen totalen Verfinsterung Europas ist. Denn das ist wahrlich Finsternis zu nennen, wenn man den Menschen und sein Denken über Gott und sein Wort stellt. Nun, inzwischen ist es so, dass nachdem während Jahrhunderten dieser schöne biblische Satz, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, nachdem dieser Satz während Jahrhunderten das Motto von Wissenschaftlern gewesen war, von Dichtern und von Denkern gewesen war im christlichen Europa, sind wir heute so weit, dass kein Forscher, sei er Naturwissenschaftler oder sei er Geisteswissenschaftler, auch kein Politiker, es im Ernst wagt, Gott als den Urheber dieser Welt, als Quell wahrer und höchster Erkenntnis und als letzter Richter über Sittlichkeit darzustellen. Das wagt gar keiner mehr. ergäbe sich der Lächerlichkeit preis. Nun, wir haben einiges in diesen Jahrhunderten seit der Reformation aufgenommen und in dem Maß die Botschaft der Reformation verdrängt. Eine der verhängnisvollsten Botschaften ist sicher die des Darwinismus gewesen, die Gott absetzt und letztlich den Menschen dahin stellt, wo Gott ist. Dann ist nämlich der Mensch das Höchste, das herumläuft. Die Krone aller Entwicklung ist dann der Mensch. Hat sich zum Gott gemacht und gesagt, die Naturwissenschaft lehrt es uns so. Aus Darwinismus ergibt sich fast zwingend das, was man den Sozialdarwinismus nennt. Hitler war ein typischer Sozialdarwinist. Er hat die Lehre Darwins, also die Lehre Darwins, die Darwin biologisch definiert hatte, hat er, andere haben das getan und Hitler hat das aufgegriffen, auch auf das Gesellschaftliche übertragen, dass auch in der Gesellschaft der Hochloseste, der Stärkste, der Schlauste, der Gewitzteste sich durchsetzt. Und wenn er sich durchsetzt, hat er das Recht dazu, der Stärkere zu sein. Stalin war bekanntlich Schüler an einem Priesterseminar und dann las er ein Buch. Und dieses Buch heißt Die Entstehung der Arten durch natürliche Zucht war. Geschrieben von einem gewissen Charles Darwin. Er las das Buch und entschloss sich, revolutionär zu werden. Bombenschmeißer. Und er war auch der Stärkste. Am Schluss war er der Stärkste über ein 100-Millionen-Volk. Die Verdüsterung Europas hängt damit zusammen, dass man die Wahrheit der Bibel, die Grundwahrheiten des Evangeliums, die Wahrheiten der Reformation wieder über Bord geworfen hat. Und jetzt muss ich wieder von einem Paradox reden. Wenn wir vorhin ein christliches Paradox hatten, jetzt ein antichristliches Paradox. Die Nachfahren der Reformatoren, die Nachfahren der Puritaner, der Pietisten und der Erwecker, in dritter, vierter oder fünfter Generation nach ihnen, wir heute mögen ganz gerne von der kulturstiftenden Kraft des Christentums reden. Das anerkennt man. Die Früchte biblischen Denkens und Urteilens, wie zum Beispiel Pflichtbewusstsein, Rationalität, nicht Rationalismus, Rationalität, praktische Solidarität, daraus erwachsene materielle Wohlfahrt, diese Dinge wollen wir alle. Aber die Botschaft, die göttlichen Wahrheiten, welche die Kraft und der Ursprung solchen Urteilens ist, wollen wir nicht. Den, dem wir alles solches verdanken, den wollen wir nicht. Der Glaube an Gott und der Glaube an den Gott der Bibel und gläubige Unterordnung unter diesem Gott, das wird mit Entschiedenheit, mit Abscheu, mit Zorn inzwischen bereits abgewiesen. Und darum habe ich, wenn das so weitergeht für Europa, keine Hoffnung. Sage ich es ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Gestern habe ich einiges gesagt über Indien und Pakistan und da waren einige da, die dachten, ich wolle diese Länder und diese Leute schlecht machen. Nein, ich liebe wirklich Indien und Pakistan, habe dort sehr gute Freunde. Und ich sage das immer wieder und ich wiederhole das auch hier. In vielem ist Europa antichristlicher als die nichtchristlichen Länder geworden. Ich nenne einige Punkte. Die Apostel predigten einen Schöpfer, die Reformatoren predigten einen Schöpfer, die Bibel, das Evangelium predigt einen Schöpfer. Heute wird die Schöpfung nicht nur stillschweigend in Frage gestellt, offen geleugnet, in Schulbüchern, systematisch gelehrt. Von klein auf wird Kindern in der Schule beigebracht, es ist kein Schöpfer und keine Schöpfung. So etwas gibt es nur im sogenannten christlichen Abendland. Die meisten Muslime, ich habe muslimische Freunde, die meisten Hindus, ich habe Hindus als Freunde, die schütteln den Kopf, wenn sie sowas hören. Wie kann man so degeneriert sein, sagen die. Es werden die Schöpfungsordnungen geleugnet, dass zum Beispiel Eltern Eltern sind und Kinder Kinder sind. Das will man heute auch nicht mehr wahrhaben. Die Kinder haben den Eltern zu befehlen und die Eltern haben sich den Kindern zu fügen. So sieht das heute aus. Und wehe den Eltern, die das nicht tun, die können verzeiht werden von den Kindern. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber in die Richtung geht es. Schöpfungsordnungen völlig auf den Kopf gestellt. Und wenn ich sagte, dass es tatsächlich so ist, dass das Evangelium der Frau ihre Würde gibt und darum dort, wo das Evangelium sich ausbreitete, die Frau im guten Sinn emanzipiert wurde, muss man heute sagen, dass wir auch hier die Ordnung des Schöpfers und der Schöpfung mit Füßen treten, es nicht mehr zu sagen wagen und dass man sich exponiert. Vielleicht wird jetzt jemand auch nicht böse werden, weil ich das jetzt sage. Aber die Bibel lehrt es und sagt es tatsächlich, dass Gott den Mann schuf als Haupt der Frau, also als den Führer, als den, der vorangeht. Von Gott als Ordnung, Schöpferordnung, Schöpfungsordnung zum Wohl des Mannes, zum Wohl der Frau, zur Ehre des Mannes, zur Ehre der Frau, so gefügt und geordnet. Aber auch das wird heute vehement bekämpft. Die natürliche Liebe ist erstickt. Und vielleicht das krasseste Beispiel dafür, dass die natürliche Liebe erstickt, und unter natürlicher Liebe versteht das Neue Testament. Der Ausdruck wird gebraucht im 2. Timotheusbrief in Kapitel 3. Jene Achtung und jene Liebe, die Kinder zu ihren Eltern haben, weil es ihre Eltern sind, auch wenn Eltern Fehler machen. Oder die Achtung, die der Schüler vor dem Lehrer hat, weil er der Lehrer ist. Oder die Achtung, die der Lehrling vor seinem Lehrmeister hat, weil er von dem Wichtiges und Gutes lernt. Also diese Liebe der Pietät. Oder natürliche Liebe heißt auch die Liebe, die doch jede Frau hat für, oder jede Mutter hat für ihr Kind. Und das, was heute in Europa nicht nur geschieht, sondern als Recht eingefordert wird, als Recht eingeklagt wird. Das Recht nämlich, heranwachsende Menschen im Mutterleib zu töten. Also wenn ich das meinen Freunden in Indien sage, dass man das hier auf der Straße als Recht fordert, dass man das tun darf, die sind total entsetzt, die können das nicht fassen. Ist das möglich? Wir sind schon so degeneriert, dass wir nicht merken, was das für eine Bosheit ist. Wie verdreht wir geworden sind dadurch, dass wir das Evangelium seit einigen Jahrzehnten jetzt systematisch in den Medien, in den Schulen, an den Rand gedrängt, verdrängt haben, getilgt haben. Und der Name des Herrn wird gelästert. Der Name des Gottes der Bibel, der Name des Sohnes Gottes, seine Person, wird nirgends so gelästert wie in den sogenannten christlichen Völkern. Was hier für literarische und sogenannte, also literarische Produkte oder andere künstlerische Produkte, sogenannte künstlerische Produkte, erstellt werden, zirkulieren, die die Person des Sohnes Gottes verlästern, öffentlich verlästern. Das ist nie da gewesen und so etwas geschieht in nicht-christlichen Ländern. Auf keinen Fall. Also das wäre undenkbar, dass in einem islamischen Land irgendetwas gesagt wird, öffentlich, über oder gegen den Propheten Mohammed. Unmöglich. Aber in den sogenannten christlichen Ländern wird Jesus Christus dermaßen verlästert. Ich will gar nicht, ich bringe es gar nicht fertig, Beispiele zu nennen. Also wir sind bald zur antichristlichsten Gesellschaft der Gegenwart geworden. Ich will zusammenfassen oder abschließen. Ja, die Bibel hat es den Menschen gelehrt, entsprechend zu denken, und wir genießen heute die Früchte davon, dass wir einen Sozialstaat haben, Bildung für alle haben, Befreiung von rassistischen Vorurteilen, bürgerliche Freiheiten, politische Mündigkeit. Wir verdanken das der Botschaft dieses Buches. Die Bibel hat den Menschen gelehrt, entsprechend zu denken und sich entsprechend zu verhalten. Die Apostel, die Reformatoren, die Erweckungsprediger in vergangenen Jahrhunderten, die hatten allerdings ein höheres Ziel, ein großes Lebensziel. Und jetzt zitiere ich ein letztes Mal Max Weber. Es ist erstaunlich, wie klar er das erkannt hat. Ethische Reformprogramme sind bei keinem der Reformatoren, zu denen wir für unsere Betrachtung auch Männer wie Menno Simons, George Fox und John Wesley zu rechnen haben. Solche Reformprogramme sind niemals der zentrale Gesichtspunkt gewesen. Sie sind keine Gründer von Gesellschaften für ethische Kultur oder Vertreter humanitär-sozialer Reformprogramme oder Kulturideale. Das Seelenallein und dies allein ist der Angelpunkt ihres Lebens und Wirkens. Ihre ethischen Ziele und die praktischen Wirkungen ihrer Lehre sind alle hier verankert und Konsequenzen rein religiöser Motive. Und so ist es, das Seelenheil, oder genauer die Erkenntnis Gottes, den zu kennen und dem zu dienen, allein Leben und Heil bedeutet, das war die Leidenschaft derer, die diese Botschaft begriffen hatten, von ihr ergriffen waren und sie verkündigten. Die sozialen Folgen waren natürlich willkommene, aber nicht primär gesuchte Dinge. Die Christenheit des 20. Jahrhunderts will aber nur noch die Früchte als zweite oder dritte Generation ernten, genießen, sich abwenden von dem all das Gute kommt. Und ich muss ehrlich sagen, mir wird bange, ob einer solchen Gesellschaft. Die Bibel sagt auch etwas, und mit diesem Satz will ich schließen, ich will diesen Satz uns allen vors Gewissen stellen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir wollen beten miteinander. Unser Gott und Vater, wir wollen dir Dank sagen, dich rühmen für all deine Güte, die du geoffenbart hast in deinem Sohn, deine Treue, die du erweisest all deinen Geschöpfen. Du bist es, der uns ernährst, der uns erhält. Du bist es auch, der sozialen Frieden, du bist es auch, der politischen Frieden schenkt immer wieder. Du bist es, der uns gibt, was wir zum Leben brauchen. Wir wollen nicht vergessen, wem wir alles verdanken. Wir wollen beten, dass wir neu lernen, auf dich, auf dein Wort zu hören und für dich zu leben. Wir danken dir dafür. Amen. Jetzt hören wir noch ein Lied. Und dann darf, wer Fragen hat, darf ich gerne fragen. Ich stehe dann hier noch zur Verfügung. deckt sich mein Pessimismus mit dem, was in der Bibel steht. Ja, ich befürchte ja. Wir haben das Beispiel, das Lehrbeispiel für alle Völker der Welt, das ist die erwählte Nation Israel. Ein Volk, das gesegnet wurde, dadurch, dass es von Gott selbst in eine Beziehung zu ihm gestellt wurde und von Gott seine Offenbarungen empfing. Und Gott hat diesem Volk angekündigt und gesagt, wenn ihr all diese guten Segnungen, die ich euch gebe, wenn ihr die dazu verwendet, sie nachher nur still für euch zu genießen und nicht zu vergessen, dann werde ich euch richten, züchtigen, schlagen. Ich lese 5. Mose Kapitel 8 und wir können das problemlos übertragen auf die Völker, die aus Gründen, die wir nicht wissen, ich weiß nicht, warum Gott es so wollte, dass das Evangelium nach Europa kam und sich besonders dort ausbreitete. Das liegt auch an Gottes Gnade. Nicht, weil die Europäer besser sind als die Inder oder als die Chinesen. Ganz sicher nicht. Und dort, wo das Evangelium bekannt wurde und besonders deutlich und klar verkündigt wurde, haben sich auch wirklich Folgen, segensreiche Folgen eingestellt für jeden greifbar und sichtbar. Und in 5. Mose 8, da sagt Gott hier, 5. Mose 8, hüte dich, dass du des Herrn deines Gottes nicht vergessest, damit du nicht, wenn du issest und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst, und dein Rind und dein Kleinvieh sich mehrt, und Silber und Gold sich mehren, und alles, was du hast, sich mehrst, dein Herz sich erhebe, und du des Herrn deines Gottes vergisst. Und dann steht hier, du sollst des Herrn deines Gottes gedenken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, auf dass er seinen Bund aufrecht halte, den er deinen Vätern geschworen hat. Und es wird geschehen, wenn du irgend des Herrn deines Gottes vergissest und anderen Göttern nachgehst, also dem Gott des Materialismus, dem Gott des Rationalismus, dem Gott der Selbstsucht nachgehst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederbeugst, ich zeuge heute gegen euch, dass ihr gewisslich umkommen werdet. Und das ist geschehen mit Israel. Und das wird auch unser Teil und unser Los sein, wenn es nicht noch einmal zu dem kommen sollte, was im 16. Jahrhundert in Europa geschah, durch die Reformation, oder im 18. und 19. Jahrhundert in verschiedenen einzelnen Ländern Europas, der Reihe nach England, Deutschland, alle drei skandinavischen Länder wurden durch große Erweckungen heimgesucht und verändert. Und das nicht geschieht, dann sehe ich keine Hoffnung für das einmal christlich gewesene Abendland.
Wer mit Menschen spricht, egal wo, und kommt auf das Thema, wie eben die gesellschaftlichen, politischen Verhältnisse weltweit oder eben auch hier bei uns sind, dann wird oft gesagt, es war schon zu allen Zeiten so. Man blickt eben mit einer pessimistischen Brille in die Gegend. Dann habe ich meine Argumente, ich wüsste gerne einfach Ihre Argumente, wieso die Situation heute eben doch eine andere ist, als meinetwegen vor 1000 Jahren.
Ja, es ist darin liegt ein wichtiger, ein bemerkenswerter Unterschied, anders kann man sagen als vor 100 Jahren, dass was im Psalm 14, Vers 1 steht, der Tor hat in seinem Herzen gesagt, es ist kein Gott. Die meisten Menschen, die leben so, als sei kein Gott, und das war schon immer so. Aber es ist anders, ob man das nur in seinem Herzen hat und wenigstens dem Bekenntnis nach weiß, es ist ein Gott, und man wenigstens anerkennt, dass ein Schöpfer ist. Aber heute ist es ja so, dass man das nicht nur laut sagt, es ist kein Gott, sondern das auch systematisch lehrt, dass der Gott der Bibel, dass der gar nicht ist, dass gar kein Schöpfer ist. Das wird also gelehrt systematisch. Und das ist noch nie geschehen im christlichen Abendland. Noch nie. Sondern im Gegenteil, es wurde also bis vor relativ kurzer Zeit in Schule und im Religionsunterricht immer noch gelehrt, wenigstens was die Bibel sagt. Schöpfung, Sündenfall, Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus. Heute ist von dem nichts mehr da, sondern das Gegenteil wird gelehrt. Oder? Paulus nennt als Merkmal des endzeitlichen Menschen, dass er selbst verliebt sein wird. Er wird sich selbst lieben. Nun, das war auch schon immer so. Der Mensch ist von Natur selbst verliebt und ich bezogen. Aber das Neue daran ist, dass man heute sagt, dass das richtig ist, für sich zu leben, dass es richtig ist, sich selbst zu verwirklichen. Das sei der Sinn des Lebens, der höchste Sinn des Lebens, mich zu verwirklichen, dass ich auf die Rechnung komme. Wo es nicht so lange her ist, wo man immerhin noch so erzogen wurde, es so gelehrt bekam, es so hört in der Kirche und in der Schule, dass wir lernen sollen, für andere zu leben, dass wir lernen sollen, die Pflicht über unseren Wunsch zu stellen, dass wir lernen sollen, das Wohl der Gemeinschaft über den eigenen Vorteil zu stellen. Aber das wird nicht mehr so gelehrt. Man sagt im Gegenteil, du musst schauen, dass du zu den Deinen kommst, du musst dich verwirklichen, du musst dich behaupten. Also gelehrte, systematisch gelehrte und verteidigte Ich-Bezogenheit. Und dann das, was ich, diese Punkte, die ich nannte, dass man öffentlich Gott, sein Wort und seine Person verlästern kann, das ist nie da gewesen. Nie. Das Einzige, das gemacht haben, und natürlich so für sich, aber öffentlich, in den Medien, und das dazu geschwiegen wird. Natürlich, einzelne Christen protestieren dagegen, aber von amtlicher Seite dazu geschwiegen wird. So etwas ist noch nie da gewesen. Also das sind schon ganz eindeutige, markante Einbrüche von Ordnungen, die bisher wenigstens geachtet wurden. Und darum ist das nicht einfach Pessimismus zu sagen, dass wir in Zeiten leben, dass das christliche Abendland so degeneriert ist, wie es noch nie war. Ja?
Was kann der Mensch tun, der das nicht haben möchte, jetzt in dieser Zeit so zu leben, der sich zu Gott halten möchte? Was kann der tun in solchen Umständen?
Ja, was er tun muss, ist einmal persönlich mit seinem Gott und Schöpfer, mit seinem Retter und Richter ins Reine kommen. Das ist das Erste. Psalm 12, Vers 1 sagt zum Beispiel, was tut der Gerechte, wenn alle Säulen eingerissen und die Grundlage nicht mehr da ist? Psalm 11. Hier steht, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Dann wendet er sich an Gott und kommt mit Gott ins Reine. Und wer das getan hat, der hat nachher auch etwas, was er seinen Nächsten, seinen Freunden, seiner Familie geben kann. Dann wird er selber wenigstens ein Einfluss des Guten sein und so ein Stück weit der Degenerierung entgegenwirken können. Und anderen auch die wirkliche, die einzig wahre und wirkliche Hilfe anbieten können. Das Evangelium, das uns zu Gott bringt, zum Schöpfer bringt, uns an ihn bindet, unsere Seele in ihm verankert.
Fühlt man gelehrt, dieser Professor da, dieser...
Ja, die sogenannte, das ist ein Stichwort, was hat Fultmann gelehrt? Entmythologisierung. Er hat einfach gesagt, das, was im Neuen Testament steht, eben leibliche Auferstehung, Jungfrauengeburt, Wunder, die Jesus getan haben soll, das war damals zumutbar den Menschen jener Zeit, das ist den Menschen des 20. Jahrhunderts nicht zumutbar. Und wenn wir die christliche Botschaft für den Menschen des 20. Jahrhunderts retten wollen, das war seine gute Absicht, retten wollen, dann müssen wir die Botschaft seinen Denken und seinen Erwartungen und Vorstellungen anpassen. Also sagen, ja, die Jungfrauengeburt, das ist ein Mythos, das war nicht so. Und Tod und Auferstehung ist ein Mythos. Das passiert nur in den Köpfen der Jünger. Ist auch nicht wirklich passiert. Nun, das ist, beruht auf einem Verkennen, nicht allein der Botschaft selbst, sondern auch beruht auf einem Verkennen der Menschen, auch der Zeit der Apostel. Auch ihnen war nämlich Auferstehung höchst anstößig. Die fanden das eine lächerliche Idee. Auferstehung, die haben gelacht. Köstlich. Dieses Jüdlein, das erzählt mir dir. Auferstehung. Die haben schon was so Dummes gehört. Sagen die ja schon. Apostelgeschichte 17. Also hat er völlig falsch begründet, wieso man alles Übernatürliche wegstreichen müsse vom Evangelium, um es glaubhaft zu machen. Nun, es ist umgekehrt so, wenn wir das vom Evangelium wegstreichen, was das Evangelium zum Evangelium macht, dann wird es zu einer ganz blassen Fadensuppe. Denn was macht das Evangelium zum Evangelium? Dass es Gottes Wort ist und darum Gottes Kraft hat. Und wenn es nicht Gottes Botschaft und Gottes Wort ist, ja, dann haben wir ja überhaupt nichts entgegenzusetzen, dem Trend der Zeit. Aber weil es Gottes Wort und Gottes Botschaft ist, hat es auch Gottes Kraft und wirkt Dinge, die menschlich unmöglich sind. Weil Gott der Gott ist, der über allem steht und das tun kann, was für menschliche Erfahrung unmöglich ist. Natürlich gibt es das nicht, Jungfrauengeburt. Klar gibt es das nicht. Aber Gott kann das wirken und hat es auch gewirkt. Und natürlich auferstehen Tote nicht, ist doch ganz klar. Aber Gott ist der Gott, der Tote auferwecken kann. Und wenn es diesen Gott nicht gibt, gibt es keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Also ich würde nach Hause gehen und mich aufs Bett legen, nicht mehr aufstehen. So viele Pillen schlucken, dass ich nicht mehr wache. Irgendetwas. Ich würde nicht mehr sein wollen. Wenn kein Gott ist. Denn dann ist alles verkauft und verloren. Aber weil ein Gott ist, ein Gott, der alles erschaffen hat, ein Gott, der Liebe da ist, der Sünder sucht und rettet, darum verkündigen wir das Evangelium so, wie es dieser Gott geoffenbart hat. Und wir erleben es. Etliche sitzen hier, die können es an sich bestätigen. Und wir erleben es immer wieder. Wir reden von diesem Gott, diesem Evangelium. Und dann sehen wir vor unseren Augen dieses Wunder, wie Menschen von dieser Wahrheit ergriffen und verändert werden. Ohne Abstriche. So verkündigen wir es da steht, auch im ausgehenden 20. Jahrhundert.